Ich werde dir Rosen bringen, von Ilona Picher-Höbert. Ein tiefer Seufzer rang sich aus seiner Brust, als er durch den hohen, mit Einhörnern und Totenköpfen verzierten Torbogen an der efeubewachsenen Stadtmauer hindurch den alten Friedhof betrat. Schmiedeeiserne Kreuze säumten die Wege, steinerne Engel richteten zwischen marmornen Grabsteinen ihre trauerschweren Blicke zur hohen Burg hinauf, während er langsam die Gräber eines nach dem anderen abschritt auf der Suche nach einem bestimmten Namen. Ein Name, den er so lange in seinem Herzen trug und dessen Klang all die Jahre nicht mehr den Weg über seine Lippen fand. Vorne an der Friedhofskapelle, deren sonniges Gelb wie ein trotziges Zeichen von Leben zwischen all diesen stummen Mahnmalen der Vergänglichkeit unter einem grünen Blätterdach hervorleuchtete, hielt er Rast und setzte sich auf eine kleine Bank aus Stein. Vorsichtig bettete er den Strauß Rosen, den er bei sich trug, auf die Sitzfläche neben sich. Er war müde von der langen Reise, die er hinter sich hatte, aber es war Zeit geworden, das Versprechen einzulösen, das er einst gegeben hatte. Nachdem der Arzt in Marseille ihm die Diagnose stellte, die sein Leben von einem Moment auf den anderen endlich werden ließ, wusste er, dass er keine Zeit mehr zu verlieren hatte. Über 20 Stunden Zugfahrt lagen hinter ihm. 5-mal umsteigen, die letzten Kilometer per Bus vorbei an dem großen einladenden Park der Bezirksklinik, die gewundene Serpentinenstraße hinunter, hinein in diese so verschlafen und romantisch wirkende Altstadt mit ihren mittelalterlichen Häuserzeilen, die inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen geworden war, die aber er eigentlich nie mehr zu sehen hoffte. Aber jetzt war er hier. Und seit gestern wusste er auch, dass er sie nicht mehr sehen würde. Marie mit den porzellanblauen Augen und der Haut so weiß wie das Licht des Mondes. Mit ihrem wirren dunklen Haar, das im Wind flatterte wie ein gefangener Vogel, das kein Kamm und keine Spange zu bändigen wusste. Seit mehr als 20 Jahren ruhte sie hier bereits in geweihter Erde und ihr Leben schien, ebenso wie seines, immer überschattet geblieben von den Ereignissen der Vergangenheit, von den Schrecken des Krieges und den Gräuel, die Menschen zu begehen imstande waren. Wie friedvoll und still es hier war, ganz anders, als er diesen Ort in Erinnerung hatte. Damals in den Jahren des großen Krieges, als man ihn hierher brachte, in der die Welt so laut und bedrohlich war, eine Welt voller schreiender Münder und zum Kampf gereckter Fäuste, verladen auf einem Lastwagen wie ein Stück Vieh und ebenso weitergereicht, um all die Arbeit zu tun, die bisher Sache der ortsansässigen Männer gewesen war, die nun wiederum in seiner Heimat ihr Leben in schmutzigen, kalten Schützengräben ließen. Wie unsinnig so ein Krieg doch war und wie viele Opfer er forderte, während am Ende einige wenige, trunken von Alkohol, Reichtum und Größenwahn, ihre Siege feierten. Aber diejenigen, die die Fahnen schwenkten und die Parolen weitertrugen, die sich von Hass und Angst anstecken ließen, die willfährige Meute, die man wortgewandt und geschickt vor die Karren der eigenen Ideologien spannte, blieben am Ende die Verlierer. So wie er, der als Kriegsgefangener zum Zwangsarbeiter wurde, weit weg von zu Hause, das er vielleicht nie mehr wiedersehen würde, jeglicher Rechte und jeglicher Würde beraubt. Wie sehr hatte er sich in diesen dunklen Jahren nach seiner Heimat gesehnt, nach der Wärme der südfranzösischen Sonne auf der Haut, nach dem quirligen Lärmen und fröhlichen Lachen der Menschen, dem Rauschen der Meereswogen, den kreischenden Möwen vor dem hohen, wolkenlosen, blauen Himmel, dem Geruch nach Salz und Teer. Danach über den kleinen Fischmarkt unten am Hafen zu schlendern, wie oft glaubte er, wenn die bleierne Müdigkeit nach der schweren Arbeit ihn hinwegtrug, in einen ebenso kurzen wie unruhigen Schlaf, die Lieder seiner alten Großmutter zu hören, die ihn nach dem Tod der Eltern an ihr großes Herz gedrückt hatte, als wolle sie ihn nie mehr loslassen. Wie oft sah er ihr rosiges Gesicht vor sich, umrahmt von einem geflochtenen, grauen Haarkranz, den mit Lochmuster verzierten Kragen ihrer weißen Spitzenbluse, die sie zu ihren sonntäglichen Kirchenbesuchen trug. In diesen einsamen Stunden atmete er den Geruch von Zimtstangen, Vanille und Anis, der in der Küche lag, während sie den Teig für die Weihnachtsbäckerei auf der bemehlten Platte des großen hölzernen Tisches ausrollte. Allein der Klang ihrer Stimme, etwas rau und brüchig geworden durch die Zahl der Jahre, konnte über jedes Debakel und jeden erlittenen Kummer hinwegtrösten. Wenn der alte Rosenkranz aus schwarz glänzendem Onyx mit dem nach Ambra duftenden silbernen Bisamapfel daran durch ihre blau geäderten, faltigen Hände glitt, dann schien es ihm immer, als würde sie mit der ruhigen Gleichmäßigkeit dieser Bewegung den wirr gewordenen Lauf aller Dinge ordnen. Als wäre sie die Schöpferin allen Seins und jede Perle, die durch ihre gichtigen Finger rann, würde einer von ihr gewollten Order folgen, um jedes Unheil und jedes Unrecht ungeschehen zu machen. Aber wie schnell musste er einsehen, dass seine Großmutter die Geschicke nicht lenkte, sondern dass es größere Mächte gab, welche den Müttern ihre Söhne raubten und den Töchtern die Väter. Nun war er hier in dieser kleinen Stadt am Fluss, und das Einzige, das schlimmer war als das Heimweh, war der Hunger, der Tag und Nacht in seinen Gedärmen rumorte und nie gestillt wurde. Dabei hatte er es noch gut getroffen, im Vergleich zu anderen, zu den Polen oder Russen. Für ihn, den Franzosen, gab es wenigstens noch genügend Brot, wenn auch kein Fleisch und schon gar keinen Fisch. Zucht und Ordnung herrsche hier. So sagte man ihnen jeden Tag, und es war klar, dass nur dieses Volk verstand, was es hieß, ein ordentlicher Mensch zu sein. Unendlich erschienen ihm die Tage, in denen er in Reih und Glied mit all den übrigen Zwangsarbeitern stand, knöcheltief im Matsch, Zehen und Finger erfroren und Schaufel um Schaufel von diesem schweren Schnee, der unablässig vom Himmel herabzufallen schien, von der Schmiedsaile, die von der Burg herunter zum Platz führte, durch die engen Hinterhöfe an die glatten, rutschigen Ufer des Inns zu befördern. Die wenigen Stunden Rast, die man ihnen in den ungeheizten, zugigen Baracken gönnte, nachdem sie alle Arbeitsgeräte und Utensilien in Scheunen und Remisen verstaut hatten, reichten nicht aus, um die schmerzenden Glieder auszuruhen oder die durchlöcherten Schuhe zu trocknen, ehe es am frühen Morgen, lange vor dem ersten Sonnenstrahl, der in diese Senke fiel, die der Fluss vor Urzeiten gegraben hatte, wieder an die Arbeit ging. Und wenn der Winter endlich ein Ende fand, ging die Plackerei auf den Bauernhöfen, der Molkerei oder im alten Pulverturm draußen vor der Stadt weiter, in dem er als gelernter Korbmacher zur Herstellung kriegswichtiger Granatkörbe eingesetzt wurde. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wie viele seiner Mitgefangenen sah er in dieser Zeit vor Heimweh und Hunger sterben? An Krankheiten, die nicht behandelt wurden, und wie oft dachte er, dass ein schneller Tod auf dem Schlachtfeld um ein Vielfaches gnädiger gewesen wäre, als diese immerwährenden Demütigungen, diese Pein, aus der es keinen drinnen gab. Er war keine 20 Jahre alt, aber er fühlte sich, als hätte er bereits mehr als die Mühen eines langen Lebens hinter sich gebracht. Er hatte all seine Hoffnung auf bessere Tage begraben, als er sie zum ersten Mal sah. Ihr perlendes Lachen war es gewesen, das ihn dazu brachte, die Augen von seiner Arbeit zu heben und aus dem Fenster zu sehen. Und genau in diesem Moment sah auch sie zu ihm herüber, Marie, die zusammen mit zwei, drei anderen Mädchen unter dem Holunderbusch stand, der sich weit verzweigt an die brüchige Mauer des Nachbarhauses schmiegte. Kichernd brachen sie Dolde um Dolde der schneeweißen Blüten, die sich wie zarte Wolken in einen blechernen Eimer zu ihren Füßen drängten. Vielleicht war es Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht war es einfach nur die Sehnsucht nach ein bisschen Geborgenheit. Jedenfalls sah er von diesem Moment an nichts anderes mehr als nur ihr Bild vor Augen. Sie lächelte ihm an jeder Hausecke. Und jeder Weg, den er ging, schien den ihren zu kreuzen. Aber wie hätte er darauf verzichten können? Auf das Leuchten ihrer porzellanblauen Augen, wenn sie ihn sah? Auf ihr perlendes Lachen, das ihm Leben versprach? Auf ihre Wärme? Ihre weichen Lippen? Den Schatten ihrer langen Wimpern auf den rosigen Wangen und den Duft ihrer samtigen, mondhellen Haut? Jedes Mal, wenn sie sich trafen, heimlich in verborgenen Winkeln und Ecken außerhalb der Stadt, in alten Schuppen und verlassenen Gemäuern, brachte sie ihm Eier und geräucherten Speck, den er gierig verschlang. Aber noch größer als sein Hunger nach Essen war sein Hunger nach ihr. Und bei jedem Abschied, den er nahm, versprach er: »Ich komme wieder. Ich werde dir Rosen bringen, Marie.« Und er brachte sie, so oft er konnte, diese üppigen Hundsrosen mit ihren prallen, samtenen Blütenblättern, die sie so sehr liebte. Aber ihre Stunden waren gezählt, ihre seltenen, gestohlenen Momente der Zweisamkeit und der trügerischen Hoffnung auf eine Zukunft. Sie wussten nicht, wer sie verraten hatte. Eines frühen Morgens holten die Männer der Gestapo ihn aus der Unterkunft. Marie sah er erst Wochen später wieder, als man ihn nach einem kurzen Prozess aus dem Amtsgerichtsgebäude hinausführte, um ihn für die nächsten 5 Jahre ins Zuchthaus zu überstellen. Auch wenn er den Urteilsspruch in dieser ihm all die Jahre so fremd gebliebenen Sprache nicht umfassend verstand, so wusste er doch, was der Richter ihm mit auf den Weg gegeben hatte. Er solle sein Glück nur zu schätzen wissen. Einen Polen hätte man umgehend gehängt. Wie ein eiskaltes Messer fuhr ihr Anblick ihm ins Herz, als er sie so stehen sah, auf der gegenüberliegenden Seite drüben am Hitlerplatz, direkt vor der großen, dunklen Eingangstüre des Rathauses. Das mondbleiche Gesicht vor Scham gesenkt, die Augen verdeckt von ihrem wilden Haar, um ihre magere Gestalt ein Schild mit der Aufschrift »Franzosenliebchen«. Er wusste, dass auch auf sie Jahre im Gefängnis warten würden. In diesem Moment hätte er alles gegeben, um ihr diese Pein und diese Schande zu ersparen. Wenn er nur irgendetwas besessen hätte, er hätte alles ohne Bedauern verscherbelt, nur um sie zu retten. Mit all seiner Kraft stemmte er sich gegen die beiden Gendarmen, die ihn links und rechts an den Armen hielten. »Marie«, rief er, »Marie, vergiss mich nicht, ich werde dir Rosen bringen, Marie.« Ein Gewehrkolben, der krachend auf ihn herniederfuhr, sandte ihn in eine gnädige, alles umfangende Dunkelheit, aus der er erst wieder erwachte, als er in seiner Zelle lag. Der Richter sollte jedoch anders als gedacht recht behalten. Er hatte Glück. Bereits wenige Monate später war der Krieg zu Ende. Die Deutschen hatten kapituliert. Amerikanische Streitkräfte hatten die Stadt besetzt. In den folgenden Tagen gaben sich einige der mit ihm befreiten Zwangsarbeiter in einer ihnen als logisch erscheinenden Kausalität hemmungslos ihrem Bedürfnis nach Rache und Vergeltung hin, versuchten mit aller Macht die endlos wabernden Spinnweben ihrer angstbesetzten Gedanken fortzuwischen oder taumelten freudetrunken durch Gassen und Straßen. Einige wenige aber, zu denen er gehörte, gingen still und leise hinaus Richtung Bahnhof, machten sich mit Herzen aus Stein auf den Weg nach Hause, um dort aus den Trümmern ihres Seins ein neues Leben aufzubauen. Auch für ihn stand die Marschroute fest, unabdingbar, zurück nach Südfrankreich, Dort, wo die Luft würzig, der Himmel so weit und das Meer so endlos war. Aber jeden Schritt, den er ging, ging er mit der Erinnerung an Marie, die er nie vergessen konnte. Er hatte seinen schattigen Rastplatz an der Kapelle verlassen und schon wenige Gräber später fand er das kleine verbogene Schild mit ihrem Namen, verrostet und kaum noch lesbar, auf einem unscheinbaren, durch Wind und Wetter verwitterten schmiedeeisernen Kreuz. Maria Brandstätter, geboren am 14. April 1927, gestorben am 24. November 1976. Wie mochte es ihr ergangen sein? Hatte man ihr am Ende verziehen, dass sie Schande über die Reinheit des deutschen Blutes gebracht hatte, wie man es ihr damals vorwarf? Konnte sie diesen Menschen jemals verzeihen? Gab es einen Mann in ihrem Leben? Kinder? Er wusste es nicht. Er wusste nur eines, dass er hier war, um ein Versprechen einzulösen, und so beugte er sich hinab und legte einen Strauß mit üppigen rosaroten Hundsrosen mit prallen samtenen Blütenblättern auf den kleinen erdigen Hügel, ehe er sich wieder erhob und, ohne sich noch einmal umzublicken, Richtung Bahnhof davonging.